mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Amen. Lasset uns beten. Herr Christus, der du bist, das A und das O, der Erste und der Letzte, der da ist und der da war und der da kommt, wir bitten dich, lass auch uns teilhaben an der herrlichen Vollendung deiner Königsherrschaft im Himmel und auf Erden. Erhalte und mehre uns den Glauben, dass du kommen wirst zu deiner Gemeinde, wie der Hirt zur Herde kommt, wie der König zu seinem Volk, wie der Bräutigam zur Braut. Gib, dass wir bereit sind, dich zu empfangen in der Stunde, die wir nicht kennen. Mach uns willig, hier auf Erden uns zu deinem Kreuz zu bekennen, damit auch du dich zu uns bekennest, wenn du kommen wirst mit deinen Engeln, zu richten die Lebendigen und die Toten in großer Kraft und Herrlichkeit. Amen. Und nun stellen wir uns miteinander unter das Wort, das im Endzeitkapitel des Markus steht und hier am Schluss also laut: Seht zu, wachet und betet, denn ihr wisset nicht, wann es Zeit ist. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Macht, einem jeglichen sein Werk und dem Türhüter gebot er, er solle wachen. So wachet nun, denn ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob er kommt am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens, auf dass er nicht plötzlich komme und finde euch schlafen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Wachet. Diese Worte stehen im Markus-Evangelium im 13. Kapitel, in den Versen 33 bis 37. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Liebe Gemeinde, kann man, was wir da eben in diesem Gleichnis gelesen haben, gelassen hinnehmen? Sind wir uns bewusst, dass, wie es im Gleichnis heißt, das Verlassen des Hauses durch den Eigentümer und sein Weggehen in ein anderes Land, dass das schwerwiegendste Folgen hat? Man möchte im Blick auf diese Folgen seufzen und sagen, wäre doch der Herr nicht über Land gezogen, hätte doch der Herr sein Haus nicht verlassen. Das heißt, hätte es doch mit dem ersten Kommen Christi sein Bewenden gehabt, wäre doch damals, was in den alten Schriften so klar verheißen ist, die herrliche Vollendung seines Heilswerkes ans Ziel gelangt, wäre doch nicht ein zweites Kommen Christi nötig geworden, hätte er doch nicht auf unbestimmte Zeit die endgültige Erfüllung dessen, was geschrieben steht, nicht hinausgeschoben. Ich weiß, das ist törichte Rede. Das ist ein Wünschen, wie Kinder wünschen. Aber der Vater im Himmel hat Kinder gern. Er verachtet Kinder nicht. Der Vater im Himmel verachtet die nicht, die sich immer und immer wieder nicht abfinden können damit, dass wir immer wieder nur Advent feiern können, nur Weihnachten feiern können. Dass nicht er selber in seiner ganzen Herrlichkeit zugegen ist. Es schäme sich keiner, der es immer und immer wieder nicht fertig bringt, zu der Gestalt, wie die Welt sie jetzt hat, einfach nur so Ja zu sagen. Es geniere sich keiner, wenn er Ausschau halten muss nach dem Ganzen, nach dem Großen, nach dem Letzten, wäre doch mehr Heimweh unter uns. Heimweh nach dem Bräutigam, wäre doch mehr Hungern und Dürsten nach einer besseren Gerechtigkeit, wäre doch lebendigeres Warten auf den neuen Himmel und auf die neue Erde. Wir dürfen, wir sollen angefochten sein dadurch, dass seit dem Weggang des Herrn auf dieser alten Erde alles weiterhin drunter und drüber geht. Aber bei allem Fasten und Leidtragen wollen wir doch nicht überhören, dass der Herr des Hauses, bevor er es verließ und wegzog, seine Wiederkehr in Aussicht stellt und anmeldet. Er verlässt sein Haus, um im Gleichnis zu reden, nicht auf Nimmerwiedersehen. Er hat sich sein Eigentum auf eine Art und Weise erworben, dass ihm nichts ferner steht als dieses Eigentum je wieder aus der Hand zu geben. Er bleibt auch während seines Fernseins der Herr dieser Erde, der Herr seines Eigentums, der Herr im Haus. Das heißt, er wird wiederkommen. Wann er wiederkommen wird, das wird ausdrücklich nicht bekannt gegeben. Es besteht kein Termin, den wir wissen könnten. Aber wenn eines sicher ist, so dass er wiederkommt. Er bestätigt es auffallend feierlich. Himmel und Erde werden vergehen, sagte er. Aber mein Versprechen, dass ich wiederkomme, meine Worte werden nicht vergehen. Wir reden von der göttlich garantierten und verbürgten Wiederkunft Christi. Das ist Adventsglaube. Das ist Adventshoffnung. Liebe Gemeinde, der Herr wird übrigens sein Haus nicht Hals über Kopf verlassen. Er verließ es mit Umsicht und mit Vorsorglichkeit. Er traf seine Anordnungen, die während seiner Abwesenheit in Geltung sein sollen. Zunächst heißt es hier, er gab seinen Knechten Gewalt. Wörtlich heißt es die Gewalt, den Exousian. Er gab seinen Knechten die Gewalt, einem jeglichen sein Werk. Er hat Ordnung eingesetzt, bevor er ging. Wer sind diese Knechte, denen er die Gewalt gab, einem jeglichen sein Werk? Wir denken zunächst natürlich an die Jünger. Aber ich glaube, wir dürfen uns dieses Wort durch den Apostel Paulus auslegen lassen. Dort, wo Paulus von der weltlichen Obrigkeit spricht, im 13. Kapitel des Römerbriefs, die Gottes Dienerin ist, der Gott die Gewalt gegeben hat. Dort steht genau das gleiche Wort wie hier im Urtext. Er gab seinen Knechten die Gewalt. Wir dürfen also annehmen, dass da alle Gewaltinhaber auf Erden eingeschlossen sind und damit gemeint sind. Bei uns in der Schweiz, vom Gemeinderat zum Kantonsrat bis zum Bundesrat oder wo irgendeiner Sitzungen hat und in einem Rat sitzt und mitratet. Das alles ist dabei, ja. Es ist überhaupt jeder da dabei und damit gemeint, der irgendwo zu verfügen hat. Sei es bei sich selber oder bei anderen. Vom Fabrikdirektor bis zur Barrierenwärterin. Und bis in den Kindergarten. Und bis in die Familie hinein. Es gibt überhaupt keinen Menschen, der vor Gott keinen Posten oder kein Pöstchen hat. Hat jeder sein Amt oder Ämtlein, seinen Dienst oder sein Dienstlein. Es gibt keinen, der nicht berufen wäre, sein Knecht zu sein, dem er Gewalt gegeben hat, einem jeglichen sein Werk. Dabei fällt auf, mit welch merkwürdiger Dringlichkeit der Herr bei seinem Abschied seinen Knechten zuspricht, dass sie doch ja wachen sollen, dass sie doch ja seine Wiederkunft nicht verschlafen und verpassen sollen. Dreimal unterstrichen ist es. Nicht nur doppelt, sondern dreifach genäht. So seht zu, dass ihr wachet und betet, denn ihr wisst nicht, wann es Zeit ist. Ein zweites Mal. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt. Ob am Abend, um Mitternacht, beim Hahnenschrei oder des Morgens. Und ein drittes Mal, was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Wachet, wachet, wachet. Was heißt das? Wachen. Man kann das bekanntlich missverstehen. Vielleicht unter dem Eindruck der Dringlichkeit, mit der Christus die Wachsamkeit fordert, trifft man immer wieder Christen, die durch diese Dringlichkeit zur Ängstlichkeit sich treiben lassen. Christen, die das Wachen so verstehen, wie einer, der in der Nacht immer wieder hört, ob irgendwo ein Geräusch sei. Dass man in die Nacht hinaushorcht, so aufgeregt, dass man nicht schlafen kann und am anderen Tag ein unnützer Knecht wird und nicht schaffen mag. Oder so wie einer, der in einem Fort stehen bleibt und in die Zukunft starrt und in die Zukunft sinniert und schließlich sogar spintisiert. Das sind diese Adventsspezialisten, die sich dann auf diese Sache spezialisieren. Das sind dann jene Zukunftsfanatiker, die, wenn sie den Mund auftun, immer wieder so etwas wie Panikstimmung auslösen müssen. Diese apokalyptische Katastrophenstimmungsmache ist bestimmt nicht gemeint mit dem Wachen. Das, was aus dem Sorgengeist herauskommt, von dem Christus sagt, er wolle ihn uns abnehmen, das könnte in der Adventszeit gewaltig über uns kommen. Das Sorgen für den kommenden Morgen. Sorget nicht. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Das gilt auch für den Advent, soweit er Sorge und Angst ist. Wachen. Wachen. Das will doch einfach heißen, tut eure Pflicht. Tut eure Pflicht an dem Ort, an den euch Gott gestellt hat. An dem Posten oder an dem Pöstchen. Und tut eure Pflicht so, dass ihr keinen Tag vergesset, dass ihr werdet Rechenschaft ablegen müssen, wenn der Herr des Hauses wiederkommt. Er wird Rechenschaft fordern. Das ist ja geradezu das Geheimnis aller Verantwortlichkeit. Unser Wissen, dass es eine höchste und letzte Instanz gibt, die noch einmal über uns entscheiden wird. Ein Wissen darum, dass diese Instanz unbestechlich ist und kein Ansehen der Person kennt. Das ist die Grundlage aller Verantwortung. Die alten, spätmittelalterlichen Münsterbaumeister haben wahrscheinlich das gemeint, wenn sie an den Eingang der Dome und Kathedralen nichts Besseres hinzustellen wagten als das jüngste Gericht. Aber Angstmache, Panikstimmung, Katastrophenstimmung, Das ist nicht gutes Wachen. Søren Kierkegaard hat in einer tiefsinnigen Betrachtung über das Wort von den Vögeln unter dem Himmel und Lilien auf dem Felde, vom Nichtsorgen für den kommenden Morgen, die Stellung und Haltung des Christen in dieser Welt verglichen mit einem Mann, der in einem Ruderboot sitzt und da wacht. In dem Sinn wacht, dass er eben rudert. Dass er rudert gegen die Strömung, gegen Wind und Wetter, einem Ziel entgegen. Aber er sitzt auf der Ruderbank und hat sein Ziel im Rücken. Er ist ganz konzentriert mit gesammelter Kraft auf das Nächstliegende, aufs Rudern. So hat Søren Kierkegaard die christliche Existenz geschildert. Der Christ wacht, indem er das Nächste tut. Und er den Zukunft den Rücken zuwendet, wie der Ruderer auf der Ruderbank. Liebe Gemeinde, seine Pflicht tun. Ich sehe jetzt schon diesen und jenen innerlich den Kopf schütteln. Das tönt so simpel. Das tönt so, möchte fast sagen, harmlos und bieder seine Pflicht tun. Ja, wie ist es mit der Pflicht, die uns auferlegt ist, dort, wo wir stehen, im Leben, dort, wo wir den Sitz im Leben haben. Wenn er wiederkommt und wir über jedes unnütze Wort, wie er einmal sagt, über jeden unsauberen Gedanken, über jede Unterlassung und Versäumnis, über jeden roten Rappen von ihm zur Rechenschaft gezogen werden, was dann? Da kann einem schon das Herzklopfen ankommen. Wer wird dann vor ihm bestehen? Die Antwort ist klar. Wenn ihr sogar alles getan habt, was ihr zu tun schuldig seid, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Und trotzdem, liebe Gemeinde, trotzdem Herzklopfen, gibt es ein trostvolles, ein getrostes und gelassenes, ein friedliches, ja ein schönes, brauchen wir doch das Wort, ein schönes Wachen und dem Herrn entgegen gehen. Es gibt ein schönes Adventfeiern. Eine schöne Existenz im Advent. Nämlich dann, wenn wir uns durch die Tatsache, dass unsere Rechnung ja nicht stimmt, aber dass Christus gekommen ist und durch seinen Sühnetod am Kreuz diese Rechnung zum Stimmen brachte. Wenn wir uns durch diese Tatsache froh und getrost machen lassen, wenn wir im Advent uns zum Kreuz treiben lassen, und nicht in den Trübsinn und nicht in die Angst, sondern zur Vergebung, dann kann es ein schöner Advent werden. Es ist dann so, wie wir gestern Abend in der Samstagabendfeier hörten, wo es hieß, wenn dieses anfängt zu geschehen, so sehet hinauf, erhebet eure Häupter, und wisset, dass eure Erlösung naht. Wenn wir wissen, dass derjenige, der zuletzt als Richter kommt, der gleiche ist, der Erlöser ist am Kreuz, dann fröhlicher Advent. Und wenn ich bei Zeiten das bedenke, wie es um meine Rechnungen steht, wenn ich bei Zeiten mich zum Kreuz führen, zum Kreuz treiben lasse, wenn ich bei Zeiten mein ewiges Heil bedenke und weiß, dass es einzig und allein auf Christus gegründet sein kann, und wenn ich mich zu Christus treiben lasse, wenn ich nicht mehr leben kann ohne ihn, dann ist es ein gutes Wachen. Dann ist die Forderung, wachet, gut erfüllt. Und weiter, liebe Gemeinde, ist uns beim Lesen dieses Gleichnisses aufgefallen, dass der Herr des Hauses, bevor er wegging, einen der Knechte noch besonders erwähnte und aus allen anderen heraushob. Es ist der Türhüter. Und dem Türhüter gebot er, er solle wachen. Dem ist nun noch ganz besonders gesagt. Was bedeutet das? Was ist das Besondere am Türhüter unter all den übrigen Knechten? Wenn uns bis jetzt Paulus geholfen hat in der Auslegung, dann wollen wir jetzt Matthäus bitten, er möge uns weiterhelfen. Im 16. Kapitel des Matthäus stehen nämlich noch einige ganz präzise Angaben übers Türhüteramt. Dort, wo es heißt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Zwei Kapitel später, im 18. dehnt Matthäus dieses Türhüteramt aus auf alle Jünger, von Petrus weg auf alle Jünger. Dem es dort heißt, was ihr auf Erden bindet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden löset, soll auch im Himmel los sein. Und hier erfolgt jetzt noch einmal eine Ausweitung, nicht nur auf alle Jünger, sondern auf alle Christen und Menschen überhaupt. Was ich aber euch sage, euch Türhüter, das sage ich allen, wachet. Das ist das Türhüteramt. Es ist das Amt der christlichen Gemeinde zunächst. Im eigentlichen Sinn. Der christlichen Gemeinde sind des Himmelreichs Schlüssel anvertraut. Die Torschlüssel. Wie sehen diese Schlüssel aus? Wie sie in der römisch-katholischen Kirche aussehen, darf als einigermaßen bekannt gelten. Wie sehen aber diese Schlüssel des Himmelreichs bei uns Christen evangelischen Glaubens aus? Das Himmelreich Schlüssel. Das Schlüsselamt ist bei uns das Amt des Wortes. Die anvertrauten Schlüssel, das ist bei uns das anvertraute Wort Gottes. In Predigt, Abendmahl und Taufe, das ist das eine, dürfen wir den offenen Himmel zeigen. Dürfen immer wieder der Gemeinde den Zugang zum Gnadenthron freilegen. Durch Zuspruch und Ermahnung. Dürfen immer wieder die Mutlosigkeit, die Angst und Sorge, die Resignation überwinden, helfen und Mut machen dazu, dass ja der Himmel aufgetan ist. So brauchen wir des Himmelreichs Schlüssel. So oft wir unter dem Wort sind, sei es daheim im stillen Kämmerlein oder unter einer Kanzel, will uns der Himmel aufgehen, will uns die offene Tür gezeigt werden und der Weg zum Gnadenthron freigelegt werden. Das ist Gebrauch des Wortes, Gebrauch der Schlüsselgewalt. Freilich heißt es dann auch, das Wort werde nicht nur öffnen, sondern auch verschließen. Nicht nur den Zugang freigeben, sondern auch den Zugang versperren. Nicht nur eine offene, sondern eine verschlossene Tür zeigen. Das kann immer auch geschehen. Wo das Wort richtig verwaltet wird, da findet nicht nur ein Lösen, sondern unter Umständen auch ein Binden statt. Nicht nur ein Öffnen, auch ein Schließen. Man kann vom Bibel lesen. Man kann aus der Predigt heimgehen als ein Gebundener, als ein Verschlossener, als ein Verurteilter, als ein Angeklagter. Das kann geschehen. Und es ist dann, wenn das geschieht, gut, wenn wir uns dadurch nicht in die Verzweiflung oder Mutlosigkeit treiben lassen, sondern eben zum Kreuz. Das ist der Sinn solchen Verschließens und solchen Bindens. Aber der Hauptton, die Hauptabsicht, ist doch das Öffnen und das Lösen. Christus hat nicht Freude am Verderben, am Binden und Verschließen. Christus wartet darauf, öffnen zu können. Er brennt darauf, öffnen zu können. Und darum ist das Vordringliche, dass wir immer wieder gute Nachricht, frohe Botschaft, Evangelium verkünden und anbieten. Seien wir uns bewusst, dieser Dienst am Wort ist ein Kampf. Es geht ein Wind über die Erde, der durch die Verderbensmächte, der durch alle Teufel angefacht ist. Und der immer wieder versucht, die Tür zu schletzen, das Tor zu verschließen. Und da gilt es, diesem Wind entgegenzuhalten, dass Christus gestorben ist für uns. Das ist unser Kampf. Es gilt oft, sozusagen, den Fuß zwischen Tür und Schwelle zu halten, damit die Tür nicht zugehen kann. Das ist unser Kampf. Es kann ein Kampf sein, nicht nur auf Leben und Tod, ein Kampf nicht nur aufs Messer. Es ist ein Kampf um Fluch oder Segen, um Verdammnis oder Seligkeit, um Hölle oder Himmel. Aber der Segen, die Seligkeit, der Himmel ist uns angeboten. Und zuletzt, liebe Gemeinde, beachten wir noch, dass dieser Türhüter, dem eine solche Bedeutung zukommen darf, in unserem Gleichnis, eben eine recht bescheidene Figur ist. Der Türhüter, Christus wird bedacht, mit Bedacht, unseren Dienst am Wort, den Türhüterdienst genannt haben. Der Türhüter ist nicht Direktor, nicht Himmelreichsdirektor, auch nicht Vize, auch nicht Stellvertreter. Der Inhaber des Himmelreichsschlüssels ist Portier, Türhüter. Er kann mit den Himmelreichsschlüsseln nicht wie mit dem Zepter oder Gummiknüttel umgehen oder mit dem Bannstrahl. Er ist ja nur Türhüter, der wachen soll, bis der Herr kommt. Das ist der Dienst der Kirche. Vor den Augen dieser Welt ein subalterner Dienst. Zählt zu den niedrigen Diensten, zum Knechtsdienst. Wir sollen uns keineswegs beklagen, wenn man ein solches Amt innehaben darf, dass wir nur Türhüter sind. Das ist in Ordnung so. Diese Verborgenheit des Türhüterdienstes wird in unserem Gleichnis noch durch eine letzte Wahrnehmung herausgehoben. Der Herr nennt oft und auch hier mit dem Wachen zusammen das Beten. So sehet zu, wachet Und betet, denn ihr wisset die Zeit nicht. Zum Wachen kommt das Beten. Was heißt beten im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi? Beten beruht hier auf der Tatsache, dass ja nicht nur wir vor der Himmelstür stehen, vor der hoffentlich geöffneten, sondern die Himmelstür steht ja vor uns. Es ist ja eigentlich umgekehrt. Der Herr kommt ja wieder. Und der Herr ist unterwegs. Der Herr steht schon an der Tür. Und klopft an. Er ist ja im Kommen. Es ist nicht so mit der Wiederkunft Christi, dass nur ein unvorstellbar fernes Datum da ist und zwischendrin nichts. Nein, der Herr ist schon vor seinem letzten endgültigen Kommen. Immer schon im Kommen. Es sind Heerscharen im Anmarsch. Himmlische Heerscharen. Es sind Erlösungskräfte, Himmelreichskräfte bereit und im Kommen. Er ist immer schon im Kommen. Im Alten und im Neuen Testament sehen wir Gott nie anders als im Kommen. Und er drängt heran und er wartet darauf, er brennt darauf, dass wir ihm die Tür nicht verschließen, dass wir nicht verschlossen seien. Und da, liebe Gemeinde, an diesem Punkt wird das Türhüteramt zum Amt der Fürbitte in der Gemeinde. Wir kennen das noch viel zu wenig. Das Amt der Fürbitte, der Dienst der Fürbitte. Wir dürfen beten, wo wir eine verschlossene Türe vermuten. Dürfen wir dem Herrn, dem wiederkommenden Herrn anklopfen helfen. Wir dürfen beten vor dieser Tür. Wir dürfen in Direktionszimmer hineinbeten. Wir dürfen in Operationssäle hinein, wo einer unter Messer liegt, beten. Wir dürfen in Länder und Kontinente hineindringen, betend. Wir dürfen dabei sein im ständigen Kommen und Drängen des Herrn. Das ist Fürbitterdienst. Es ist gestern ein lieber Besuch aus der Südschweiz da gewesen. Vor ungefähr 10 Jahren starb in Bern eine Mutter, die ein halbes Leben lang für ihren Sohn angeklopft hat und gebetet hat. Es möchte ihm die Tür des Glaubens aufgehen. Jetzt nach 10 Jahren, gestern, ist es ein ganz deutliches Zeichen gewesen, dass das Beten dieser Mutter erhört ist. So dürfen wir am Eindringen und Vordringen des Reiches Gottes, des Kommenden, beteiligt sein. So meint es ja auch das Adventslied, das wir jetzt dann eben singen wollen. Macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Er kommt. Er ist im Kommen. Amen. Lasset uns beten. Herr Christus, wir gedenken deiner gnadenreichen Wiederkunft und freuen uns des großen Geheimnisses unserer Erlösung, dass du dich erniedrigt und Knechtsgestalt angenommen hast. Wir freuen uns deiner und warten auf die Offenbarung deiner Herrlichkeit. Lass das Licht des Evangeliums unter uns nicht auslöschen. Du König aller Könige, komm zu den Obrigkeiten der Völker. Komm auch zu unserer Regierung und rüste sie in all den schweren Aufgaben aus mit dem Geist des Friedens und der Gerechtigkeit. Halte deine Hand über unsere bedrängten Glaubensbrüder im Jura. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Komm zu den Lehrern deiner Gemeinden. Erleuchte und stärke sie, dass sie freudig und furchtlos deine Herrschaft ausrufen. Sei auch bei denen, die an der Hochschule dein Wort auslegen, an deinem Worte dienen. Komm zu uns allen und erwecke uns zu aufrichtiger Umkehr. Komm zu allen Betrübten und über den Verlauf der Welt Angefochtenen, zu den Witwen. Erbarm dich der Geschiedenen und Scheidungsweisen. Erquicke die Mühseligen und Beladenen. Stehe den Sterbenden bei in ihrer letzten Stunde. Einst aber, wenn du in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommen wirst, und alle Völker vor deinem Richterstuhl versammeln wirst, dann, o Herr, verwirf uns nicht von deinem Angesicht, sondern gib, dass wir dir mit Freuden entgegenrufen. Gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Dein ist das Reich. Und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir in den Frieden dieses Tages und in die Arbeit der kommenden Woche hineingehen unter dem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Antlitz auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen.